ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Es geht in die Berge diesmal mit Udo Schmidt nach Tirol. Nicht nach Südtirol in Italien, daran denkt man ja immer schnell, sondern nach Osttirol in Österreich. Osttirol grenzt im Westen und Süden an Italien und war bis zum Bau mehrerer Tunnel vom Rest Österreichs nahezu abgeschnitten, nur über hohe Gebirgspässe erreichbar. Über die Pfade des Osttiroler Adlerwegs lief lange der Schmuggel nach und von Italien. Eine spannende und noch etwas unentdeckte Ecke also. Dieser Adlerweg ist inzwischen mehr attraktive Wanderroute als Schmuggelpfad. 320 Kilometer, 24 Etappen. Tom Noger war für uns wandern und hat jetzt viel zu erzählen. Hallo Tom.
Hallo Udo.
Tom, ich habe schon ein bisschen was gesagt. Beschreib noch mal genauer aus deiner Sicht Osttirol.
Naja, der Name sagt's. Der östliche Teil des österreichischen Bundeslandes Tirol. Tirol kennt man ja, grenzt an Bayern, vom Bodensee bis kurz vor Salzburg, mit Innsbruck als Landeshauptstadt. Beliebte Urlaubsregion, im Sommer zum Wandern, im Winter zum Skifahren. Der Großglockner, der höchste Berg Österreichs, liegt zum Teil in Osttirol. Und das Besondere an Osttirol ist, dass es mit dem Rest Tirols nicht verbunden ist. Dazwischen liegt ein Streifen, der nur knapp zinkt zum Salzburger Land und teils zu Südtirol, also zu Italien.
Ich habe ja eben gesagt, Osttirol sei fast etwas abgeschnitten von Österreich, ein bisschen versteckt. Kann man das so sagen? Wie bist du drauf gekommen?
Über Freunde, die haben mir davon erzählt, dass es dort ursprünglich ist, also ohne Massenabfertigung und ohne Zwangsbeschallung mit Andreas Gabalier auf den Hütten.
Du, Tom, warst auf dem Adlerweg wandern, haben wir eben auch schon mal erwähnt. Fristet denn Osttirol touristisch sonst eher ein Schattendasein oder sind da doch schon eine ganze Menge Menschen unterwegs?
Also touristisch auf jeden Fall. Osttirol ist so ein bisschen das Land hinter den sieben Bergen. Man fährt da zwar manchmal durch, etwa wenn man nach Kärnten unterwegs ist, durch den Fellbern-Tauern-Tunnel, mehr aber auch nicht, jedenfalls als Massentourist. Und den Tunnel gibt es erst seit Ende der 70er Jahre. Vorher war Osttirol nicht winterfest erreichbar.
Wir sind gleich mit dir auf dem Adlerweg, insgesamt 320 Kilometer, habe ich eben schon mal gesagt. Was muss man sonst noch vorab, bevor es losgeht, über den Adlerweg wissen?
Naja, der Adlerweg ist ein Netz von hochalpinen Wanderwegen, das sich durch ganz Tirol zieht. Auf einer Karte sehen diese Wege aus wie ein Adler, der seine Schwingen ausbreitet. Insgesamt sind es 33 Etappen, 9 davon verlaufen durch Osttirol. Die sind, naja, Geheimtipps wären zu viel gesagt, aber weit weniger überlaufen als etwa die Etappen in den Tuxer- oder Lechtaler Alpen.
Es sollte jetzt losgehen. Wir starten mit Tom Noger in Prägraten.
Die Tour auf dem Osttiroler Adlerweg beginnt bei einem Bier in einem Gasthof in Prägraten. Das Dorf liegt auf 1300 Höhenmetern im wildromantischen Wirgental, dem Jungfrauental. Wo das Tal endet, rauscht ein Wasserfall. Dahinter türmt sich der Großvenediger auf, ein 3000er. Mit am Tisch der Bergführer Wolfgang Islitzer. Er wird morgen mit mir auf den Osttiroler Adlerweg gehen. Und Sigi Hatzer, die Legende unter den Bergführern in Osttirol. Sigi ist 60 Jahre alt und hat Berge in Nepal und Nordafrika bestiegen, in den Alpen sowieso. Den Osttiroler Adlerweg kennt er in- und auswendig. In seiner Kindheit und Jugend lief darüber der Schmuggel nach und aus Südtirol.
Alles Mögliche haben sie ausgetauscht, von Wein, Tabak. Tabak ist viel geschmuggelt worden, gell? Hinüber bei der Klara-Hütte, da waren die Zöllner oben und dann hat man da nicht viel Ausweichmöglichkeiten gehabt. Mein Vater war auch dabei bei diesen Schmugglern und das war eine riesige Strecke und das in der Nacht. Eine Strecke hin und eine Strecke retour wieder. Das sind normalerweise zwei lange Tagestouren und das haben sie in einer Nacht geschafft. Und die Zöllner haben oben auf der Klara-Hütte dann die ganze Nacht gewartet, weil sie was gehört haben und haben sie schon Warnschüsse abgegeben. Ja, das war so. Erwischt sind sie nie worden, aber man hat so gehört, manchmal haben die Zöllner auch weggeschaut da. Gell?
Wolfgang breitet eine Karte aus. Sigi zeichnet darauf mit dem Finger den Osttiroler Adlerweg nach. Von Prägraten bis an den Großglockner. 9 Etappen, 9 Tage. Von Hütte zu Hütte. Drei Etappen werden wir in den nächsten 3 Tagen machen. Morgen früh durch ein Nebental auf 3000 Höhenmeter und dann durch eine Scharte zu einer Hütte, der Eisseehütte.
Da oben ist eine wunderschöne Gegend, auch im Timmeltal. Und dann übernachten oben auf der Eisseehütte und am nächsten Tag dann rüber über den Venediger Höhenweg zur Panmatraer Hütte, wo man wunderschöne Aussichten genießen kann und das Panorama. Und dann am dritten Tag dann wieder von der Panmatraer Hütte über die Nilduch-Hütte wieder absteigt nach Bregarten.
Ich überschlage im Kopf. In Summe sind das 2000 Höhenmeter. In 3 Tagen.
Der Wolfgang, der Bergführer-Kollege, der macht das perfekt. Passt nur auf ihn verlassen und das machen, was er sagt. Und dann funktioniert das sicher ganz gut. Er ist ja teilweise auch ein scharfer Mann, gell? Wenn da eine gewisse Gegenwehr entsteht oder das nicht gemacht wird, was er sagt, dann kann er schon einmal ein bisschen schärfer auch werden, gell?
Am nächsten Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, Wolfgang, der scharfe Mann, verteilt Grödel. Das sind leichte Steigeisen, die sich an einem Gummiring über die Schuhe ziehen lassen. Werden wir brauchen, raunt er. Wir, das ist eine Gruppe. 4 Frauen und 2 Männer, die sich zufällig zusammengefunden haben.
Da hat jeder seine.
Was denn?
Du brauchst auch noch Grödel.
Was?
Dann schlechte Nachrichten. Über Nacht hat es oben geschneit. Der Abstieg durch die Scharte zur Eisseehütte ist nicht möglich.
Durch die Scharte geht es steil bergab und da besteht Rutschgefahr. Da kann man abstürzen. Gell? Wir gehen jetzt Richtung Bodenalm. Die liegt auf 1950 Meter. Und dann gehen wir Richtung Timbeltal an der Ochsner Hütte vorbei zur Eisehütte. Gell?
Der Aufstieg beginnt sanft. Über einen Forstweg, der sich durch Laubwald schlängelt. Der Weg kreuzt Wildbäche, die Gental rauschen. Die Bodenalm, sie thront auf einem Plateau. Hinter mir das Virgental, links der Großvenediger, teils von Wolken verhüllt. Und vor mir das Timmelstal, ein Bach, gerahmt von steil ansteigenden Hängen. Oben am Ende des Tals ein Gebäude. Es scheint an einem Felsen zu kleben. Die Eisseehütte, sagt Wolfgang. Ein Schneebrett überspannt den Timmelsbach.
Wir stehen hier auf einer Lawine, gell? Die ist vom Kar da oben, unterhalb vom vorderen Seierkopf, da in den Wänden ausgebrochen und da runtergestürzt. Das war teilweise ein bisschen eine Staubwindlawine. Der Timmelbach ist total zu, gell? Wir gehen da drüber.
Am rechten Ufer des Timmelsbachs ist der Aufstieg schöner, aber auch anstrengender. An der Wetterseite des Tals besteht der Boden aus Moos. Er ist wassergetränkt, bei jedem Schritt sackt man ein. Felsbrocken wollen überklettert werden. Der Wind faucht. Er trägt regenschwere Wolken heran. Wir kommen zu einer steinernen Brücke. Oder besser zu dem, was von ihr übrig ist. Teile der Brücke an diesem Ufer und am anderen. Das dazwischen hat der Timmelsbach weggespült.
Es ist einfach zu viel Schmelzwasser, gell? Wir kommen nicht drüber. Wir müssen jetzt ein bisschen eine andere anderen Weg einlegen. Wir werden auf die andere Seite gegangen und den normalen Weg hoch.
Und jetzt? Wolfgang blickt nach oben.
Wir gehen da hoch, jetzt links vom Bach. Da sind da ein paar kleine Steilstufen drinnen. Da gehen wir so zickzack hoch. Und dann kommen wir oben auf den Venediger Höhenweg. Gell?
Kleine Steilstufen ist untertrieben. Sie sind Knie, manche sogar hüfthoch. Ein paar sind es auch nicht, sondern gefühlt 50. Oder mehr. Und oben liegt ein Schneebrett. Grödel anlegen? Ich verzichte und rutsche 20, 30 Meter ab. Auf dem Hosenboden. Lektion gelernt. Als wir an der Eisseehütte ankommen, beginnt es zu hageln. Ein typischer Wetterumschwung, wie er im Gebirge jederzeit vorkommen kann, sagt Wolfgang. Gutes Timing, denke ich mir und blicke zurück ins Timmelstal. Es ist wolkenverhangen. Nebel kriecht hinauf bis zur Hütte.
Für Flachland-Tiroler, gell, das ist schon ein bisschen anstrengend.
Wie hast du mich gerade genannt?
Ja, Flachland-Tiroler. Nein, aber Tom, ihr habt das perfekt gemacht. Ihr seid gut drauf von der Kondition her und auch die Schneefelder. Du hast ja einmal kurz ein bisschen den Hintern abgekühlt, aber das war nicht so ein steiles Schneefeld und ziemlich weich. Gell? Hat gut ausgesehen.
Der weiche Schnee. Tom, war das gut? Wie hat es sich angefühlt?
Naja, der Schnee ist zwar weich, aber unten drunter ist es vereist. Ich habe Glück gehabt, der Hang war nicht steil und lief unten flach aus. Aber es ist nicht der Hit, dann noch eine Stunde in einer nassen Hose rumzulaufen. Bei Temperaturen nahe 0 Grad und eisigem Wind.
Osttirol war ja, haben wir auch schon mal erwähnt, lange sehr, sehr abgeschnitten. Lebt denn dort ein besonderer Menschenschlag? Das könnte man ja denken.
Klar, wie überall in den Bergen. Die Menschen dort sind knorriger, naturverbundener und auch arbeitsamer. Es gibt ja nicht so viele gut bezahlte Jobs. Man hat dann halt mehrere, je nach Saison. Und ich habe die Leute als genügsamer erlebt. Weniger orientiert an sowas wie Status.
Tom, wer wandert denn so auf dem Adlerweg mit dir als Flachland-Tiroler aus Köln?
Naja, dieser Flachland-Tiroler, der wird mir jetzt auf ewig anheften.
Ja, da gehen wir von aus, ganz sicher. Ja.
Also, es waren wenig Leute unterwegs. Auf der Hütte zwei Engländer, aber es war ja Nebensaison im Mai. Da liegt noch Schnee, manche Wege sind für normale Wanderer noch nicht begehbar. Und selbst in der Hochsaison, von Juni bis August, kann es noch Schnee geben. Und Herbst und Frühling, das ist nur etwas für erfahrene Bergwanderer mit entsprechender Ausrüstung. Also Grödel hatten wir schon, Seil, Karabiner, was man halt braucht, um auch mal eine Passage zu klettern. Im Winter kommen vorwiegend Skiwanderer, das ist erst recht nichts für Unerfahrene. Man muss da schon exzellent Skifahren können und man braucht einen Bergführer. Stichwort Lawine. Wir sind ja gerade über eine gelaufen und werden später noch eine richtig große erleben.
Wir sind mit dir in der Nebensaison also auf der Hütte. Wie sieht denn das Hüttenleben aus? Man hat da ja so ein Bild, ich sag mal so eng und muffig, so stimmt das?
Ein bisschen ist es das. Man sitzt zusammen, kommt mit anderen ins Gespräch, erzählt von der eigenen Tour, holt sich Tipps für die nächste Etappe, trinkt ein Bierchen, trinkt einen Obstler hinten raus. Die Eisseehütte bietet Platz für 25 Gäste, teils in Mehrbettzimmern, teils auf dem Lager. Also es ist eine Fläche mit 10 Matratzen, auf denen man dann nebeneinander schläft. Da sind immer Leute, mit denen man ins Gespräch kommt.
Dann jetzt zurück mit Tom Noger aufs Matratzenlager und in die Eisseehütte.
Mein Name ist Bianca Islitzer, ich bin die Wirtin von der Eisseehütte und ich komme aus Bregratten. Habe 3 Kinder und mache das zusammen mit meinem Mann Markus.
Markus ist Wolfgangs Bruder, Bianca seine Schwägerin. Die Welt ist klein im Wirgental und die Familien sind weit verzweigt. Wolfgang kommt kurz rein, sagt Hallo und ist schon wieder weg. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Generator. Besser mal nachsehen, bevor alle im Dunkeln sitzen. Oder noch schlimmer, im Kalten. Bianca tischt das Abendessen auf. Gemüsesuppe als Vorspeise, Wildragout als Hauptgericht. Sie setzt sich zu uns. In Osttirol bestimmen die Jahreszeiten das Leben, sagt sie. Das war früher so, als alle Landwirte waren und ist heute nicht anders durch den Tourismus.
Ich arbeite unter der Woche in einer Bank und bin dann am Wochenende hier. Mein Mann ist im Sommer immer hier und im Herbst hat er dann ein bisschen frei, aber dann ist auch immer zu Hause unten im Tal was zu erledigen und im Winter ist er dann beim Lift, da haben wir auch einen Imbiss und wenn der Winter dann vorbei ist beziehungsweise der Lift schließt, da kommt er im März, April wieder rauf für die Skitourenzeit und dann ist eh schon wieder Ostern und dann beginnen schon wieder langsam die Vorbereitungen für den Sommer.
Kurz nach 6:30 am nächsten Morgen steht Bianca schon wieder in der Küche. Frühstück machen für die Gäste.
Man meint immer, das ist so romantisch, auf einer Hütte arbeiten. Am Abend sitzt man dann bei Sonnenuntergang auf der Terrasse, genießt etwas die Zeit. Aber wenn jetzt Hochsommer ist oder viele Leute in der Hütte sind, da läuft man schon den ganzen Tag, weil die Gäste wollen natürlich auch bedient werden. Da fällt irgendwie immer Arbeit an und auch es funktioniert ja nicht immer alles ganz reibungslos. Es gibt auf der Höhe ja auch keine Firmen, die einmal gleich kommen, wenn etwas nicht funktioniert. All diese Aufgaben, die dann plötzlich auf einen zukommen, mit denen muss man erst umgehen können.
Wolfgang mahnt zum Aufbruch.
Nur Motivation, ja.
Draußen bietet sich uns ein Panorama wie aus dem Bilderbuch. Das Zimmelstal im warmen Licht der Morgensonne, gerahmt von schneebedeckten Bergen. Und darüber ein strahlend blauer Himmel.
Wir haben ein super Wetter, gell? Ein paar Meter steigen wir ab.
Der Weg geht da talauswärts vom Timbeltal Richtung Süden. Gell. Wir queren da die kleinen Seitentäler. Da drüben ist eine kleine Felswand. Da sind so Fixseile, Eisenfixseile drinnen. Und dann danach so ein bisschen so Steinstufen. Gell. Am Ende des Timbeltals queren wir Richtung Osten auf die Sonnenseite des Fürngtals.
Sonnenseite klingt gut. Und der Weg ist leicht, zumindest am Anfang. Am Hang entlang, breit und gut ausgebaut. Aber er zieht sich. Immer wieder geht es hinein in schmale Täler, die eher Scharten sind, und wieder hinaus. In jedem von ihnen ein Bach. Mal ein Rinnsal, mal ein Wasserfall, der bergab stürzt. Dann ein Schneefeld. Es überspannt einen eisigen Bach. Irre, steil und glatt. Weiter unten ist die Schneedecke weggebrochen. Ein kreisrundes Loch. Wenn man da reinrutscht, war's das, sagt Wolfgang. Also Grödel angeschnallt. Wolfgang zieht ein Kletterseil aus seinem Rucksack und bindet es sich um den Bauch. Das andere Ende befestigt er mit einem Karabiner an meinem Rucksack.
Ich gehe am strammen Seil, gell? Das ist ganz wichtig. Das Seil muss gespannt sein, gell? Weil wenn das Seil zu locker ist, dann kann ich das auch nicht mehr halten, gell?
Ich trotte am Seil hinter Wolfgang her, mit kleinen Schritten in seinen Fußstapfen. Wenn ich abrutsche, besser nicht dran denken. Einer nach dem anderen führt Wolfgang so über das Schneefeld. Als wir die Sonnenseite erreichen, ziehen Wolken auf. Kurze Pause und dann schnell weiter, damit wir nicht in einen Regenguss geraten. Über steile Stufen erklimmen wir eine Kuppe. Dahinter eine Scharte. Ich gucke runter. Ein Weg, der in Serpentinen 200-300 Meter hinabführt. Fast senkrecht, feucht und glitschig und teils schneebedeckt. Der Abstieg ist anstrengend, mit vorsichtigen Schritten, mit Grödeln an den Füßen und in den engen, vereisten Spitzkehren auf allen Vieren, die Spikes fest in den Boden gekrallt, den Körper an den Hang gepresst. Unten angekommen, blicke ich ungläubig hinauf. Da bin ich runtergekraxelt und ungläubig nach vorn. Ein Schneefeld, so groß wie 5-6 Fußballplätze. Übersät mit Felsbrocken. Manche so enorm, dass man nicht drüber klettern kann. Und mit Baumstämmen, teils mit ganzen Bäumen.
Wir stehen hier auf einer Schneegrölllawine. Die ist oben rechts in dem K ausgebrochen. Und da über die Felswand runtergerundet. Hat natürlich Steine und Erde, alles mitgenommen. Hier sieht man die Blöcke noch von der Lawine oben. Das sind so Schneeschollenblöcke, gell? Ja, der hat es richtig zermalt hier, gell? Richtige Naturgewalt ist das, gell?
Unter dem Schneefeld fließen Bäche. Wolfgang mahnt zur Vorsicht.
Man muss immer konzentriert gehen, gell? Ja, ja. Sehe. Ja, und zwischendurch, wo die Bäche sind, ist auch die Gefahr oder die Steine, dass man einbricht. Da ist die Gefahr, dass man das Knie verdreht. Eine Knieverletzung ist sofort passiert. Gell? Ja, jetzt gehen wir da, ja, also, da den Hang also halbseitig hoch. Circa eine halbe Stunde, gut eine halbe Stunde sind wir noch auf der Hütte. Gell?
Jetzt müssen wir mal ein paar praktische Tipps geben, Tom. Wie gefährlich ist es, was du da gemacht hast? Hattest du manchmal Angst?
Nicht wirklich. Auch das Schneefeld, an dem uns Wolfgang angeseilt hat, das hätte ich auch alleine überqueren können. Aber ich wollte mich unserem Bergführer nicht widersetzen, zumal ich am Tag davor ja diese Rutschpartie hingelegt hatte. Und generell bin ich zu selten in den Bergen und noch viel seltener bei solchen Bedingungen, um die Situation dann tatsächlich einschätzen zu können.
Aber der entscheidende Tipp ist schon, man braucht einen geübten Bergführer.
Kommt drauf an, wann man geht. Im Hochsommer und bei gutem Wetter geht es sicher ohne, auch als Flachland-Tiroler. Die Wege sind gut ausgeschildert und sicher, aber man sollte sich schon vorher nach den Bedingungen oben erkundigen. Hat es geregnet, womöglich geschneit, was sagt der Wetterbericht? Eine Etappe wie die heute sollte man als unerfahrener Wanderer im Frühling oder Herbst eher nicht machen. Also zumindest nicht alleine machen. Die von gestern dagegen war zwar anstrengend, aber nicht schwer. So sind eigentlich die meisten Etappen und man kann ja immer abbrechen. Ins Tal sind es meist nur 2-3 Stunden maximal oder man kann eine Nacht länger auf einer Hütte bleiben und von dort oben einen Tagesausflug machen.
Ob nun Haupt- oder Nebensaison, was darf in der Ausrüstung auf keinen Fall fehlen? Was muss man mitbringen oder hast du alles gestellt bekommen vom Bergführer?
Nee, klar muss man das mitbringen. Das Wichtigste sind gute Wanderschuhe, die die Knöchel bedecken. Ich hatte Sportkleidung dabei, Thermounterwäsche, Rolli, eine leichte Skihose, Skianorak, außerdem eine Regenjacke, Mütze, Sonnenbrille, Handschuhe, Wanderstöcke, leichter Rucksack und ganz wichtig, einen Hüttenschlafsack.
Was zeichnet einen Hüttenschlafsack aus? Das musst du kurz erklären.
Der ist ganz dünn und man kann ihn auf Faustgröße zusammenfalten. Auf den Hütten gibt es keine Bettwäsche, nur Wolldecken. Man schlüpft also in seinen Hüttenschlafsack und legt die Decke drüber. Das ist hygienischer.
Dann jetzt mit dem Hüttenschlafsack weiter zur nächsten Hütte.
Abends auf der Bonmatrayer Hütte. In der Stube knistert ein Holzofen. Alpine Gemütlichkeit. Der Aufstieg hat dann doch länger gedauert. Nicht eine gute halbe Stunde, wie Wolfgang auf dem Schneefeld gesagt hat, sondern anderthalb. Gute anderthalb. Die letzten 30 Minuten auf einem Forstweg über Serpentinen, die nicht enden wollten, während sich über uns ein Unwetter zusammengebraut hat. Wir sind trockenen Fußes in der Hütte angekommen. Aber jetzt donnert und blitzt und hagelt es draußen.
Der Osttiroler Adlerweg, der liegt am alten Hauptkamm. Das ist eine Wetterscheide auch. Gell? Da, wenn das Wetter umschlägt, da gibt es entweder Hagel oder Schnee gleich mal. Nicht? Temperatursturz, wenn vom Nordwesten eine Strömung kommt, gibt es gleich Schnee. Nicht? Das ist einfach extrem von der Witterung her. Gell?
In der Stube ist es voll. Eine Gruppe ist vom Wetter überrascht worden und hat es nicht mehr zurück ins Tal geschafft. Ein Pärchen wollte unsere heutige Tour gehen, nur in umgekehrte Richtung und hat am Reißverschluss kehrt gemacht. Sehr vernünftig, kommentiert Wolfgang. Die Bonmatrayer Hütte ist groß, mit drei Stuben und Platz für 65 Übernachtungsgäste. Anders als die meisten anderen Hütten war sie früher keine Alm, wo Hirten im Sommer das Vieh gehütet haben. Die Alpenvereine aus Matrai, einem größeren Dorf unten im Tal, und aus Bonn im Rheinland haben die Hütte gemeinsam gebaut und ständig erweitert. In ihrem Einzugsgebiet liegen zwei spektakuläre Kletterwände und 8 Dreitausender. Alle nur eine Tagestour entfernt. Vor allem aber ist die Hütte über einen Forstweg in einer einfachen Wanderung bequem erreichbar. Allzu voll wird es hier trotzdem nicht, sagt Wolfgang.
Er ist nicht so überlaufen. Das verteilt sich Holz bei uns hier. Großglockner ist auch ein junger Hüttenwirt, der sagt, er nimmt 80 Mann auf und abends können die Leute ein bisschen am Tisch sitzen und noch ein bisschen ein Glas Wein genießen. Ja. Da hat er mehr davon als wir. Er hat 130 Mann oben. Ja. Die Leute müssen auf zwei Etappen essen und die müssen wieder aufstehen. Und generell, es läuft ruhiger ab auf den Hütten. Ja. Markus, mein Bruder, ist auch so. Der sagt, im Winter auch. Er hat wochenends die Hütte für Skitouren ein bisschen geöffnet. Er sagt 15 Mann, dann geht er zu zweit hoch und bedient die Leute. Und der Gast ist auch zufrieden. Ja.
Der nächste Morgen. Abstieg nach Pregraten, wo meine Tour auf dem Osttiroler Adlerweg vorgestern begonnen hat. Vor uns winden sich zwei Wege bergab. Der rechte, steilere, auf den wir gestern unterhalb der Hütte gestoßen sind. Und der linke, der in einem großen Bogen um eine Kuppe herumführt.
Wir gehen den rechten Weg durchs große Niltal. Man kann auch durchs kleine Niltal. Man geht da rüber und drüben noch. Drüben durchs kleine Niltal.
Das Niltal ist nach dem Nilbach benannt. Dessen Quellbäche entspringen oberhalb der Bonmatrayer Hütte. Das Wetter ist erneut umgeschlagen. Keine Wolke am Himmel, kaum noch Wind. Ein herrlicher Frühlingstag. Wir passieren Schneefelder. Grödel an, kommandiert Wolfgang.
Die Schneefelder, es ist ziemlich feuchter Weg auch. Nass, glitschig. Gell? Aufpassen, ja.
Der Schnee ist sulzig. An manchen Stellen schon fast weggeschmolzen. Was ein paar Sonnenstrahlen ausmachen. Wir hüpfen von Stein zu Stein über den Nilbach. Mit jedem Höhenmeter weniger scheint die Temperatur zu steigen. Ich ziehe meinen Skianorak aus, dann meinen Rolli. Immer noch zu warm. Ich rolle die Ärmel meines Thermoshirts hoch. Die Landschaft wird lieblicher. Kleine Wäldchen, Almhütten, saftige grüne Wiesen, auf denen Kühe grasen. Genusswandern. Auch das ist der Osttiroler Adlerweg. Anstrengend ist es trotzdem. Meine Oberschenkel brennen. Typisch für Abstiege. Wir biegen in ein Wäldchen ab und laufen parallel zum Wirgental. Der Kirchturm in Prägraten ist schon zu sehen. Eine Brücke noch. Dann sind wir am Gasthof, von dem wir vorgestern aufgebrochen sind. Auf eine Tour über 2000 Höhenmeter an 3 Tagen mit einer Wanderzeit von 22 Stunden. Fühlt sich gut an.
Wir haben den Kreis geschlossen. Ja. Ich möchte mich bei euch bedanken. Ihr habt das wirklich super gemacht, die ganze Querungen durch den Schnee. Ja. Das war sicher nicht einfach für euch. Ja. Aber ihr habt da tapfer gekämpft. Ja. Aber wir leben alle noch, das ist ganz wichtig. Ja.
Der Kreis ist geschlossen. Tom, beschreib nochmal, was war dein Erlebnis, das dich da oben wirklich, wirklich beeindruckt hat?
Wie immer in den Bergen, die sensationellen Ausblicke, dieses Gefühl von Weite, von Unendlichkeit, die klare Luft und ja, dass du den Naturgewalten ausgeliefert bist und merkst, wie klein du doch bist. Das macht einen ja auch ein bisschen demütig. Und nach einer Etappe auf einer Hütte, frisch geduscht, beim Feierabendbier, mischt sich da auch ein bisschen Stolz rein. Du hast es geschafft.
Tom, du hast es geschafft als Flachland-Tiroler. Einmal musste das noch sein. Du bist
mehr davon, bitte.
Du bist heil wieder runtergekommen. Und wohin dann? Was ist dann noch so ein Ziel, wenn man unterwegs ist?
Lienz ist ein Abstecher wert, die Hauptstadt Osttirols mit einer Altstadt, einem Schloss und einer Stadtmauer aus dem Mittelalter. Der Mittelstädter See vor allem, wenn einem die Wetterumschwünge in Osttirol zu viel werden. Der See liegt am Südkamm der Alpen. Dort ist das Wetter stabiler, es ist sonniger und in diesem See kann man oft schon im Frühjahr schwimmen. Ansonsten hat Osttirol eine sehr gute regionale Küche und zahlreiche prämierte Restaurants. Deftig sollte man es dann allerdings schon mögen. Oder süß, zum Beispiel Strauben, eine Art Kaiserschmarrn, den man mit Preiselbeeren isst. Das ist mein Tipp.
Schön, dass du es nochmal erwähnst. Übers Essen hatten wir heute noch gar nicht geredet. Mit Tom Noger haben wir Osttirol kennengelernt. Ja, waren ziemlich nah dran, von Hütte zu Hütte. Tom, danke dir.
Gerne, Odo, auf bald.
Das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Wolfgang Sesko, Christian Beseke und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.